Holding Two, der Zweitliga-Podcast mit Pavo Gundlach und Justus Mühlhausen.
Hallo liebe Leute, mein Name ist Pavo Gundlach und an meiner Seite habe ich hier heute Justus Mühlhausen. Und wir starten heute mit einem neuen Podcast mit dem Namen Holding Two, der Zweitliga-Podcast. Thematisch geht es natürlich, wie der Titel schon sagt, um die zweite Liga. Und Justus, erklär doch mal, warum wir das Ganze machen.
Ja, also auch erstmal hallo von meiner Seite. Wir zwei sind zwei fußballbegeisterte Jungs, die zweite Liga einfach aufgrund des sehr spannenden Teilnehmerfelds dieses Jahr schon intensiv verfolgen, würde ich sagen. Es sind einfach super geile Clubs dabei, also super viele spannende Traditionsvereine und die Stadien sind immer voll. Und ja, das begeistert uns. Hinzu kommt noch, dass ich selbst auch Schalke-Fan bin. Und von daher wollen wir mit euch, wenn ihr Interesse habt, gerne in den zukünftigen Wochen ein bisschen über die zweite Liga quatschen.
Genau, und dann würde ich direkt mal erläutern, wie wir das heute hier angehen wollen. Wir haben uns den zurückliegenden 31. Spieltag genauer angeguckt und werden den heute im Podcast ein bisschen unter die Lupe nehmen. Und haben uns dafür drei Spiele rausgesucht, die wir intensiver besprechen wollen. Das wären Schalke Düsseldorf, Braunschweig gegen HSV und Kiel gegen Kaiserslautern. Wollen dann nochmal alle anderen Spiele kurz thematisieren und wollen dann am Ende nochmal ein kleines Fazit geben. Wie sieht es gerade aus im Aufstiegsrennen, im Abstiegskampf? Und einfach ein bisschen thematisieren, wie es jetzt in den nächsten drei Wochen noch weitergeht. Und da schon mal eine kleine Vorschau drauf starten.
Dann lass uns direkt reinstarten. Wir fangen an mit der Samstagabendpartie Schalke-Düsseldorf. Normalerweise, verzeiht uns, dass wir es nicht chronologisch machen, aber wir haben guten Grund, warum wir dieses Spiel zuerst besprechen. Wir waren nämlich vor Ort im Stadion. Für mich, ich habe es ja eingangs erwähnt, ich bin Schalke-Fan, nicht das erste Mal in der Arena gewesen, aber für meinen Sitznachbarn war es das erste Mal auf Schalke. Von daher würde ich jetzt erstmal mit der Frage reinstarten, was waren deine Eindrücke?
Es war ein super geiles Erlebnis. Ich war natürlich auch schon öfter im Stadion, aber eben noch nie auf Schalke. Und ich meine, man sieht es im Fernsehen, man hört es von Leuten, dass auf Schalke einfach eine besondere Atmosphäre ist. Egal, ob das jetzt Erstliga ist oder wie dieses Jahr Zweitliga. Und genau das kann ich bestätigen. Es war einfach eine super geile Stimmung, sowohl von den Schalkern, aber auch von dem Gästeblock. Wir saßen relativ nah zu den Gästefans. Die Düsseldorfer haben auch ordentlich Radau gemacht und generell, es war super laut, es war natürlich auch hitzig, Spannung auf das Spiel kommen wir ja gleich noch zu sprechen, aber das gesamte Erlebnis an sich kann ich nur empfehlen, auf Schalke eine Zweitligapartie oder auch vielleicht hoffentlich irgendwann wieder eine Bundesligapartie, kann man wirklich nur empfehlen, super geile Sache. Genau, dann lass uns doch jetzt anfangen, das Spiel mal unter die Lupe zu nehmen und zu analysieren. Wie hast du die Anfangsminuten gesehen oder generell die erste Halbzeit? Was ist da deine Eindrücke?
Du hast es gerade erwähnt, es war von der Stimmung her eine wirklich coole Partie, es hat echt Spaß gemacht, aber ja, das Niveau auf dem Platz konnte vor allem in Halbzeit 1 da wahrscheinlich nicht so ganz mithalten. Es war eine relativ ereignisarme erste Halbzeit. Schalke hat viel über Flanken versucht, viel aus dem Halbfeld, aber nicht immer unbedingt, ja, wirklich zwingend gewesen. Der Wille war schon da, das Spiel so ein bisschen irgendwie auch zu machen, aber im Endeffekt überhaupt nicht zwingend genug. Und auch die Düsseldorfer haben versucht mitzuspielen, beziehungsweise waren eben vor allem über Konter gefährlich. Aber auch da war es jetzt nicht so, dass eine nach der anderen Torchance zustande kam. Von daher, ja, war es spielerisch tatsächlich relativ mau in den ersten 45 Minuten. Die einzige relevante Chance, die ich mir rausgeschrieben habe in Halbzeit 1, war die in der 25. Minute. Die Düsseldorfer hatten eine gute Strafraumbesetzung. Und viele Schalker im Zentrum wurden eben so gebunden. Kabadai verliert Zimmermann ein Stück weit aus den Augen. Und nach Ablage von Appelkamp kommt jener Kabadai nochmal ran, fälscht den Ball ein Stück weit ab. Aber Müller reagiert aus kurzer Distanz super, lenkt den Ball zur Ecke. Aber ja, was Chancen angeht, Großchancen, hatte die erste Halbzeit gar nicht viel mehr zu bieten.
Der Schalker Stadionsprecher sprach im Nachhinein von Rasenschach, als er die erste Halbzeit zusammenfasste. Das fand ich ganz lustig an der Stelle, hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Die Ausgangslage war ja folgende: Düsseldorf, klarer Favorit eigentlich, weil die letzten Wochen sehr stabil viele Siege eingefahren und auch spielerisch überzeugend. Und Schalke zwar jetzt vorher auch ein paar Spiele umgeschlagen, aber eben offensiv nicht so überzeugend wie die Düsseldorfer und natürlich auch in einer ganz anderen Tabellenregion unterwegs dieses Jahr. Dementsprechend war es schon erstaunlich, dass Düsseldorf so tief hinten drin stand in der ersten Halbzeit und wenig fürs Spiel getan hat. Die Schalker waren schon präsent, hatten mehr Spielanteile, aber wie du auch schon sagst, es kam nicht wirklich was Zwingendes bei rum, bei Schalke eigentlich gar nichts und bei Düsseldorf gab es diese eine Chance, wo Müller parieren musste und sonst war das die erste Halbzeit wirklich mau, was Torchancen angeht oder gefährliche Torraumszenen. Deswegen kann man da eigentlich schon direkt in die zweite Halbzeit springen, wo es dann nochmal sehr viel spannender wurde und es sehr viel mehr gefährliche Aktionen gab.
Völlig richtig. Die zweite Halbzeit hatte definitiv mehr zu bieten. Und ja, die Schalker starten, kommen ganz gut aus der Kabine. Und nach 55 Minuten fällt dann auch das 1:0. Nach einem langen Einwurf von Thomas Ovejan behauptet sich Terodde gut und lässt den Ball auf Karaman klatschen. Der nimmt den Ball super mit. Schöne Ballverarbeitung mit der Brust und schließt sehr gut ab. Ich finde, man kann in der Situation ein Stück weit darüber reden, dass Engelhardt nicht eng genug dran ist. Er lässt Karaman ein bisschen frei ziehen, so nah vom eigenen Strafraum. Und ja, dann ist es auch ein guter Abschluss, muss man sagen. Aber Kastenmeier auch auf dem falschen Fuß in dem Moment. Wie gesagt, guter Abschluss, aber wahrscheinlich auch nicht ganz unhaltbar der Ball.
Erstmal natürlich irgendwo witzige Randnotiz. Wer macht das Tor? Der Ex-Düsseldorfer Kenan Karaman, der natürlich eine gute Saison spielt, aber er trifft dann eben auch gegen seinen Ex-Club. Wurde schon zu Beginn des Spiels mit einigen Pfiffen belegt aus dem Düsseldorfer Block. Kenan Karaman macht das in der Situation, aber wie du sagst, sehr stark. Der erste Kontakt nimmt er gut mit. Der Abschluss ist trocken. Und dann, finde ich auch, kann man darüber reden, ob Kastenmeier den Ball halten könnte. Andererseits muss man auch sehen, dass die Sicht sehr versperrt ist. Also vor ihm sind noch einige Verteidiger und auch Schalke Offensivspieler, die ihm die Sicht so ein bisschen wegnehmen. Und der Ball titscht auch noch auf. Ekliger Ball. Ganz freisprechen würde ich ihn aber vielleicht auch nicht, weil er ist eigentlich von seiner Qualität her, kann man sagen, ja, er kann den Anspruch haben, dass er den hält. Andererseits würde ich hier wirklich hervorheben, Schalke eigentlich aus dem Nichts nach dem Einwurf und dann die Einzelaktion von Karaman, der das einfach gut macht und dann Schalke in Führung bringt, die aber dann nicht so lange hält, denn...
Denn 12 Minuten später erzielen die Düsseldorfer den Ausgleich, aber ich finde, es passt, oder das, was du gerade über das Schalker-Tor gesagt hast, ist ja viel etwas aus dem Nichts. Ich finde, Gleiches lässt sich auf das Düsseldorfer-Tor anwenden. Tor nach einer Ecke. Schalke verteidigt in dem Moment im Raum und was die Raumverteidigung angeht, ist es natürlich immer ein Stück weit schwierig, die Spieler, die ja mit Power in den Ball gelaufen kommen, zu verteidigen. In dem Moment ist es Device, der den Ball Richtung langen Pfosten köpft, den Innenpfosten trifft und am zweiten Pfosten lauert dann Ao Tanaka, der den Ball nur noch über die Linie drücken muss. Device ist im Moment des Kopfballs schon fast einen Tick zu weit vorne, steigt dann aber trotzdem noch super hoch, muss man sagen, ist auch einfach ein sehr, sehr gut gesetzter Kopfball. Aber klar, wie eben angesprochen, kommt er natürlich auch mit hoher Dynamik in den Ball und setzt den dann auch einfach gut.
Es gab dann noch kurz Hoffnung für all die Schalker im Stadion, denn der Videobeweis schaltete sich zwar ein und überprüfte nochmal, ob Tanaka nicht vielleicht im Abseits steht, als er dann eben den Ball über die Linie boxiert. Allerdings ging es dann relativ schnell und zwar klar, nein, kein Abseits, Tor zählt. Dementsprechend 1:1, die Schalker Führung hielt nicht so lange und in der Folge waren es dann eher die Düsseldorfer, die nochmal auf die Führung drängten und die nächsten 10 bis 15 Minuten bestimmten. Da gab es einige Chancen. Ich erinnere mich an Zolis, der in der 74. zum Beispiel Müller nochmal prüft. Ein, zwei andere Abschlüsse habe ich da noch im Kopf. Also da gab es nochmal eine kurze Düsseldorfer Drangphase. Am Ende muss man aber sagen, nimmt S04 das Heft nochmal in die Hand.
Genau, ich würde ganz kurz noch auf die Phase eingehen, die du gerade schon beschrieben hast. Marius Müller mal wieder ein unglaublicher Rückhalt für den S04. Wie schon so oft in dieser Saison, muss man ja wirklich sagen. Es war nicht nur die Chance von Zollis, sondern auch noch, wie du gesagt hast, ein, zwei andere Szenen. Und ich finde einfach, es ist super wichtig, dass ein Keeper ja diese Sicherheit ausstrahlt. Und das hat er auf jeden Fall und gibt der Schalker Mannschaft, obwohl man ja auch, ich weiß nicht mehr, wie es momentan aussieht, aber zu Beginn der Rückrunde war man definitiv zwischendurch die schlechteste Defensive der Liga. Und es liegt an vielem, aber sicherlich nicht am Keeper, der auch gestern einfach wieder eine super Partie geliefert hat.
Kann man so festhalten, hat er gut gemacht und am Ende diesen Punkt auch mit gewonnen, auf jeden Fall durch seine Paraden. Was ich jetzt wirklich nochmal hervorheben wollen würde, ist, dass Schalke am Ende, auch wenn sie wissen, wir spielen hier gegen Spitzenteam, es steht 1-1, wir können den Punkt mitnehmen, nochmal nach vorne spielen, nochmal eine Druck aufbauen auf die Düsseldorfer Hintermannschaft. Viele Standards generieren, muss man sagen, in den letzten Minuten, die dann auch nochmal gefährlicher kamen als in der ersten Halbzeit. Viele Flanken, die besser in den 16er kommen und die Abnehmer besser finden als in der ersten Halbzeit. Und es ist der 17-Jährige, sag du lieber den Namen.
Asanoe Draogo.
Genau, der dann nochmal frisch reinkommt für die Schlussviertelstunde und wirklich nochmal, ja, frischen Wind bringt. Das merkt man wirklich, nochmal ein Spieler, der einfach sehr ballsicher ist, der auch mal in die Tiefe geht, der die Bälle fordert und einfach sehr viel nochmal gefährliche Aktionen kreiert hat. Und er ist es ja dann auch, der schon in der Nachspielzeit nochmal die Riesenchance hat auf das 2-1. Da kommt eine Flanke von rechts. Ich meine, es war Paul Seguin, der den Ball reinbringt.
Nicht ganz. Paul Seguin fährt vorher mit Ioa auf der linken Verteidigerposition. Fährt eine Runde Karussell, legt den Ball dann aber nochmal zurück auf Steven van der Sloot, der den Ball dann reinbringt und von da aus verfehlt Uedraogo um Zentimeter.
Ach genau, okay, dann war das seine Flanke. Aber jedenfalls Uedraogo kommt da ganz frei aus 2 Metern vom Düsseldorfer Tor nochmal zum Kopfball. Und ja, aus Sicht der Schalker natürlich sehr bitter, dass er den dann irgendwie nicht es schafft, diesen Ball ins Tor zu oder aufs Tor zu bringen, sondern ihn ja Zentimeter am rechten Pfosten vorbeiköpft. Allerdings war das noch nicht die letzte Schalker Chance. Es gab dann nochmal, es gab 5 Minuten Nachspielzeit in der 95. Minute, also quasi in den letzten Sekunden, nochmal die sehr strittige Szene an dem Abend. Wieder ist es eine Flanke, diesmal von links, wieder ist es Uedraogo, der in der Mitte sich freiläuft und man könnte zumindest vermuten, dass er zum Kopfball kommt, dann aber fällt und der Schiedsrichter zeigt erstmal auf den Punkt und alle Schalker flippen aus.
Es war unglaublich, die Stimmung in der Arena war echt unglaublich, also es sind, alle sind vor Freude aufgesprungen, es war, obwohl ja noch gar kein Tor gefallen ist, echt eine Art Brustlöser, weil ich glaube, mit dem 2-1 und den möglichen 3 Punkten wäre das Thema Abstieg wahrscheinlich durch gewesen und dementsprechend eine unfassbar große Erleichterung. Natürlich muss der Elfmeter erstmal verwandelt werden, aber die ganze Arena war schon, ja, hatte sich mental jetzt schon drauf eingestellt.
Ich meine, es wäre auch einfach, Schalke-Düsseldorf ist irgendwo ja auch ein Nachbarschaftsduell, einfach eine, ja, dann passende Sache, dort dann das 2-1 in der allerletzten Minute nochmal feiern zu können. Ich glaube, da wären wirklich alle Schalker, die eh schon ausgeflippt sind, weil es überhaupt Elfmeter gab, nochmal steiler gegangen. Leider hat Harm Osmars mit Hilfe des Videobeweises aus Schalker Sicht dann diesen Elfmeter einkassiert. Wie hast du das gesehen?
Also aus Stadionperspektive natürlich ganz klar ein Riesenfehler, den Elfmeter zurückzunehmen. Ich glaube, Florian Kastenmeier hat sich im Nachhinein so über den Unparteiischen geäußert, dass er in der Szene extrem große Eier bewiesen hätte. Und ich glaube, das muss man auch schon sagen. Also es war schon gut Druck auf den Kessel. Und die Schalker wollten natürlich unbedingt diesen Elfmeter haben. Du gibst ihn erst. Und dann, ja, brauchst du auch erstmal die Eier, um rauszugehen und dann doch zu sagen, okay, es ist kein Elfmeter. Und im Stadion selbst war es einfach, ja, sehr, sehr, ja, frustrierend. Die Stimmung war sehr geknickt und, obwohl man natürlich sagen muss, man spielt hier zu Hause unentschieden gegen den Tabellendritten, muss man eigentlich mitnehmen, war es am Ende dann doch ein Stück weit ernüchternd, weil, ja, man doch irgendwie das Gefühl hatte, dass einem hier am Ende irgendwas genommen wurde.
Wir haben uns natürlich die Szene dann auch im Nachhinein nochmal sehr genau angeschaut und auch mehrmals angeschaut. Und selbst Justus als Schalke-Fan hat sich dazu durchgerungen zu sagen, ja, das ist wirklich eher kein Foul als ein Foul, denn Uedraogo will diesen Kontakt wirklich erzwingen und lässt sich schon sehr früh einfach fallen und spekuliert einfach drauf, okay, der Schiri sieht nur, ich falle, es gibt vielleicht einen leichten Kontakt, er pfeift und nimmt ihn dann nicht zurück und es gibt die Elfmeter und wir gewinnen das Spiel. Denn eigentlich muss man sagen, der Kontakt war minimal und es ist, für mich ist es, wenn ich es dann im Nachhinein sehe, kein Foul.
Ich gehe da leider zu 100% mit. Es ist, ich glaube, wenn die Situation andersherum gewesen wäre und Düsseldorf hätte mit so einem Elfmeter das Spiel gewonnen, ich glaube, ich hätte mich gar nicht mehr eingekriegt. Und von daher, im Sinne des Fußballs muss man schon sagen, das ist einfach zu wenig für einen Elfmeter. Und um in so einer Situation, es geht ja für beide Vereine noch um was, das sollte natürlich keine Rolle spielen, aber es bringt einfach noch mehr Brisanz in die ganze Szene mit rein. Und dann ist mir das auch einfach zu wenig. Also den Elfmeter darf man meiner Meinung nach einfach eben auch nicht geben. So bitter das wie gesagt auch ist. Aber im Endeffekt wahrscheinlich oder ist es die richtige Entscheidung. Wobei ich trotzdem finde, dass man sich über die Leistung von Harm Osmers an dem Abend unterhalten kann. Ich finde, vielleicht habe ich da ein Stück weit die blau-weiße Brille auf. Es war häufig schon ja viele kleinliche Entscheidungen gegen Schalke. Das Zweikampfverhalten von Keke top. Wurde sehr oft abgepfiffen. Dann gab es, ich meine, zwischendurch eine sehr, sehr, ja, einfache gelbe Karte für Kenan Karaman, die es auch nicht unbedingt hätte geben müssen. Plus dann natürlich noch den Elfmeter am Ende, wobei ich da, wie gesagt, schon mitgehen würde und eingestehen muss, dass man den nicht unbedingt geben muss.
Ich glaube, das können wir damit beenden, das Schiri-Thema. Und man muss dann einfach festhalten, denn natürlich die Schalker-Fans waren in dem Moment natürlich alles andere als erfreut. Dementsprechend endet das Spiel mit einem gellenden Pfeifkonzert dem Schiedsrichter gegenüber, der dann auch sehr schnell in die Kabine aufbricht. Das Stadion war aufgebracht. Karel Gerrards, Schalker-Trainer, ist das richtig ausgesprochen?
Ist richtig ausgesprochen, der hat sich gar nicht mehr eingekriegt.
Genau, der hat sich gar nicht mehr einbekommen, ist direkt zum Schiri gelaufen und hat wie wild rumgefuchtelt und geschrien. Ich glaube, in dem Moment sind das Emotionen, die sind absolut verständlich und als Fan, als Beteiligter, als Spieler sehr normal und so ist das dann im Fußball. Andererseits, wenn sich das jeder Schalker-Beteiligter am nächsten Morgen nochmal vor Auge führt, die Szene und auch insgesamt das Spiel, dann wird man sagen, okay, gute Leistung, gute kämpferische Leistung, 1-1, ein Punkt mitgenommen gegen Spitzenteam, gegen Aufstiegskandidaten. Der Punkt kann enorm wichtig sein im Abstiegskampf. Und dementsprechend kann man da zufrieden nach Hause gehen.
Zeitgleich glaube ich auch, dass es ein nicht unwichtiger Punkt für Düsseldorf ist. Wir kommen ja später nochmal genauer aufs Aufstiegsrennen zu sprechen. Aber man kann den HSV ein Stück weit auf Distanz halten. Und wie du auch gesagt hast, für Schalke zählt im Abstiegskampf jeder Zähler. Von daher, ja,
beide können mit dem Punkt gut
beide, leben. Beide können mit dem Punkt gut leben, obwohl sie von der Tabellensituation her doch ein Stück weit auseinander sind. Aber ich glaube, mehr lässt sich zum Spiel gar nicht groß sagen, außer dass wir einen sehr, sehr coolen Abend mal wieder in der Felddienstarena hatten.
Gerne wieder.
Und dass beide Teams mit dem Punkt gut leben können.
Kommen wir nun zu unserem zweiten Spiel, was wir uns intensiver angeschaut haben. Und zwar Eintracht Braunschweig gegen den Hamburger SV. Das Endergebnis 0-4 nach 2-0 Halbzeitführung für den HSV. Fang du doch am besten mal an. Was war wichtig da zu Beginn?
Zu Beginn galt natürlich erstmal, dass der HSV die Düsseldorfer, die am Abend noch spielen sollten, unter Druck setzen wollte. Braunschweig braucht sowieso jeden Punkt im Abstiegskampf. Vor dem Spieltag waren es 2 Punkte auf den Relegationsplatz. Aber der HSV wird seiner Favoritenrolle in der Anfangsphase gerecht, startet sehr, sehr gut in die Partie. Erste Chance bereits nach 2 Minuten. Nach Flanke Dompe rauscht Glatzel knapp am Ball vorbei und dahinter kann Königsdörfer den Ball verarbeiten und verzieht knapp. Aber 8 Minuten später sollte es dann doch soweit sein und der HSV ging mit 0-1 in Führung.
Es ist nämlich eben jener Glatzel, der das 1-0 für den HSV besorgt. Nach schöner Kombination Immanuel Fehrer in der Mitte mit einem schönen Steckpass auf Poreba, der dann direkt auf Glatzel weiterleitet, der eiskalt dann einschiebt unten links.
Ja, ich finde, in der Szene muss man auf jeden Fall nochmal über das Defensivverhalten zweier Braunschweiger reden. Einmal Donkor, der das Abseits von Glatzel aufhebt im Endeffekt, weil er überhaupt nicht mit rausrückt, sondern da so ein bisschen, ja, sich einen gemütlichen Nachmittag macht auf seiner Defensivseite. Und auch im Zentrum ist Helgason, während Ferrei den Ball führt, zu weit weg, also kein wirklich gutes Zweikampfverhalten. Und ja, auch wenn es typisch HSV gewesen wäre, jetzt zumindest in der momentanen Form, in so einem Spiel wieder zu straucheln, brauchst dann natürlich auch eine gute Leistung der Braunschweiger. Und wenn man im Defensivverhalten so agiert, dann hat der HSV im Endeffekt auch einfach die Qualität, um ja, dann das eiskalt zu bestrafen.
Und was du gerade angesprochen hast, das vielleicht nicht ganz passende Defensivverhalten auf Braunschweiger Seite zieht sich auch beim 2-0 durch. Am Ende ist es wieder Glatzel, jedoch vorher bekommt er eine maßgeschneiderte Flanke von Königsdorfer. Und dieser Königsdorfer ist auf der rechten Angriffsseite des HSV, dementsprechend auf der linken Braunschweiger Abwehrseite, sehr frei unterwegs. Und man hat sich irgendwie gefragt, wo ist hier jemand aus Braunschweig, der ihn irgendwie daran hindert, zu flanken? Es ist keiner da. Dementsprechend kommt die Flanke und Glatzel macht es etwas untypisch mit der Brust zum 2-0.
Genau, auf der Außenbahn ist Doncourt zwar dabei, aber auch da ist er irgendwie, ja, nicht so, er sucht nicht aktiv den Zweikampf, einfach viel zu weit weg, um die Flanke wirklich verhindern zu wollen. Und ja, im Zentrum ist dann die gesamte Dreierkette der Braunschweiger anwesend, aber lässt Glatzel in Ruhe gewähren. Und ja, wie du gesagt hast, am Ende erzielt er das Tor mit der Brust, finde ich, es zeigt seine enorme Qualität einfach. Also es ist eine sehr scharfe Flanke, für einen Kopf zu niedrig, für einen Fuß zu hoch und dann muss man erstmal so reaktionsschnell sein. Und ja, das ist dann wahrscheinlich das, wo man dann davon spricht, dass es im Stile eines Topstürmers geschehen ist. Und ja, also super reagiert, einfach nur abtropfen lassen und so Hofmann im Tor des, ja, im Tor der Braunschweiger überwunden und 2-0.
Ich glaube, damit können wir die erste Halbzeit schon fast beschließen. Der HSV macht es daraufhin sehr souverän und abgeklärt und nimmt die 2-0-Führung mit in die Halbzeit. Und dann haben wir hier in der 50. Minute quasi nochmal die eine spielentscheidende Szene, die das ganze Spiel nochmal hätte umdrehen können. Es dann aber nicht getan hat. Auch hier ist der Videobeweis wieder beteiligt. Schlüsselmoment der Partie.
Für mich auf jeden Fall. Also es wäre kurz nach Wiederanpfiff das 1-2 aus Braunschweiger Sicht gewesen. Das Stadion wäre da gewesen und man schöpft einfach als Mannschaft in so einer Situation nochmal, ja, eine ganz besondere Euphorie. Aber ja, wie du gesagt hast, der Videobeweis greift ein. Auch da, wie wir es eben bei dem Schalker Spiel schon hatten, meiner Meinung nach zu Recht. Es ist unglücklich, aber Kaufmann stolpert so ein bisschen, rabt den Ball unabsichtlich aus der Hand und dementsprechend ist der Ball dann frei und am Endeffekt wäre es, glaube ich, Gomez gewesen, der das 1-2 erzielt hätte. Aber ja, wie gesagt, meiner Meinung nach die richtige Entscheidung. Es sind beide Hände auf dem Ball. Ich dachte erst, es geht darum, dass er ihm vielleicht irgendwie auf die Hand tritt und man vom Stürmerfoul sprechen könnte. Aber Daniel Siebert geht raus und ja, wie dann eben schon gesagt, war es wohl, dass beide Hände, der Ball war kontrolliert und ja, dementsprechend ein regelwidriges 1-2.
Und auch hier kann man den Braunschweiger Frust natürlich verstehen nach dem Spiel, die sich dann in den Interviews schon erstmal irgendwie beschwerten über diese Szene und sich im Recht sahen, dass dieser Treffer zählt. Andererseits muss man auch hier sagen, es war eine richtige Entscheidung. Tor darf nicht zählen, der Ball war klar in den Händen des Hamburger Torhüters und dementsprechend kein Tor für Braunschweig. Und so ist es dann der HSV, der eben das dritte Tor in dieser Partie erzielt. In der 69. Spielminute ist es der eingewechselte Bakariata mit seinem allerersten Ballkontakt. Nach einem guten Konter des HSV, Steilpass auf Okugawa, der dann klug in den Rücken der Abwehr legt, wieder auf Poreba und dessen Schuss wird zwar eigentlich geblockt oder beziehungsweise abgefälscht, aber eben genau deswegen wird er quasi zur perfekten Vorlage für Jatta, der dann halb rechts, 2 Meter vom Tor, nur noch den Fuß hinhalten muss und so quasi dann zum 3-0 für den HSV einschiebt.
Ich glaube, vor allem für Bakariata ein super wichtiges Tor. Du hast es erwähnt, 1 Minute vorher eingewechselt und der erste Treffer seit 11
ist die Zahl.
Und der erste Treffer seit 11 Spielen und ja, dementsprechend auch ein Stück weit die Entscheidung gewesen. Du hast es gerade gesagt, es war das nicht gegebene 1-2, war die spielentscheidende Szene wahrscheinlich. Danach wirkt es auch wie ein Bruch im Spiel der Braunschweiger. Und ja, dann mit dem 3-0, denke ich, war die Messe ein Stück weit gelesen.
Das Spiel ist da gegessen, das kann man so festhalten. Der HSV spielt das auch hier dann, wie schon Ende der ersten Halbzeit, relativ souverän für seine Verhältnisse runter, verwaltet das 3-0 gut, hat immer wieder einzelne Konteraktionen und belohnt sich da dann auch nochmal mit dem 4-0 in der 84. Ludovic Reis mit einer schönen Einzelaktion und einem sehr guten Fernschuss ins linke untere Eck. Auch hier kann man natürlich darüber diskutieren, ob Hoffmann im Braunschweiger Tor den halten kann. Andererseits macht es nicht mehr so einen großen Unterschied, ob der Ball jetzt drin ist oder nicht. Die Partie war gegessen, ob es jetzt 3 oder 4-0 ausgeht. Der HSV gewinnt dieses Spiel, spielt es sicher runter und erhöhte damit nochmal den Druck auf eben die Düsseldorfer und kann sich jetzt zumindest noch weiter Hoffnung machen auf den Aufstieg. Wie das da genau aussieht, da wollen wir ja gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Und bei Braunschweig ist es zwar eine Niederlage, aber sie sind weiter über dem Strich und wissen, dass in den nächsten Spielen nochmal Gegner kommen, wo sie eher ihre Punkte holen müssen.
Nach der Partie äußerte sich Steffen Baumgart noch zu seinem Topstürmer Robert Glatzel, der vor der Partie noch fraglich war. Ich meine, es hieß, er hätte mit Magen-Darm zu kämpfen. Aber ja, etwas skurriles Interview. Baumgart äußerte sich im Nachhinein so, dass ja Robert Glatzel mit der medizinischen Abteilung im Austausch gewesen wäre, aber ja, Steffen Baumgart dann nichts mehr gesagt hätte und von daher für ihn klar war, dass Robert Glatzel spielen kann. Und ja, ich glaube, das war auch wichtig für den HSV, die beiden Treffer erzielt, die den Sieg des HSV eingeleitet haben. Und ja, einfach ein Stürmer von einer Qualität, auf den der HSV jetzt in der Schlussphase der Saison nicht verzichten kann. Und deshalb gut für den HSV, dass er da gestern mitwirken konnte.
Ein weiterer Player im Aufstiegsrennen ist Holstein Kiel, die auch am Samstagmittag bereits spielten, zu Hause gegen Kaiserslautern. Das Spiel gewann tatsächlich Kaiserslautern am Ende mit 3-1. Und das, obwohl die Partie ja eigentlich unter ganz anderen Vorzeichen stand, denn Kiel war ja der haushohe Favorit. 6 Siege am Stück zu 0 und Kaiserslautern 5 sieglose Spiele. Dementsprechend war das eigentlich eine sichere Bank, dass Kiel dieses Spiel gewinnt, auch noch zu Hause. Aber irgendwie, ja, rappelt sich Kaiserslautern jetzt wohl nochmal auf. Es war insgesamt eine sehr gute Partie und wie nicht anders dann zu erwarten, ist es 1-0 nach einem Standard. Ein Eckball, gut getreten von Puschatz. Wie würdest du das sagen?
Nee, Digga, du ziehst mich jetzt nicht mehr rein in die Scheiße, Digga. Da äußere okay, ich mich nicht.
Dann sage ich einfach von Jedenfalls, es war eine gute Ecke von Puschatz. Und Stürmer Daniel Hanslik trifft dann wuchtig per Kopf, macht da gut. Und Kaiserslautern liegt früh in Führung. Jedoch hält die Führung mal wieder nicht lange. Kaiserslautern in der Saison schon oft mit der Führung im Rücken irgendwie noch Gegentore kassiert und sehr viele Punkte verschenkt. Und so ist es auch hier. Die Führung hält gerade mal 12 Minuten.
Denn Alexander Bernhardsson ist es, der den Ausgleich für die Kieler erzielt. Nachdem Maschino den Ball in der Kieler Hälfte noch klatschen lässt auf Sander, spielt der per direktem Kontakt den Ball lang Richtung Bernhardsson, der im Laufduell mit Touré, der kommt nicht hinterher, beziehungsweise zögert auch ein Stück weit wahrscheinlich die Notbremse zu ziehen. Da wir den Ausgang des Spiels kennen, natürlich die völlig richtige Entscheidung. Und ja, Bernhardsson lässt es sich dann nicht nehmen, bleibt eiskalt vor Kral.
Und Bernhardsson, cooler Spieler.
Neuverpflichtung der Kieler im Winter und man muss sagen, er schlägt bisher echt voll ein. Ich meine, vor ein paar Wochen auch schon mal ein echtes Traumtor gegen den Club aus Nürnberg erzielt. Und alles in allem sehr, sehr auffällig, sehr agil und auch hier wieder mit einem Tor erfolgreich. Also der belebt die Kieler Offensive definitiv.
Genau, die Offensive ist es, die Defensive nicht so ganz. Ja, jetzt dachte man eigentlich, Kiel nimmt das Spiel jetzt in die Hand mit dem Selbstbewusstsein der letzten Wochen, dreht die Partie, eben weil Lautern schon so oft in den letzten Wochen auch nach Führung noch verloren hat oder noch unentschieden gespielt hat. Aber Kaiserslautern ist es, die noch vor der Pause mit 2-1 in Führung gehen, quasi mit dem Halbzeitpfiff in der 4. Minute der Nachspielzeit. Wieder ist es ein Eckball. Kiel bekommt den Ball zwar erst irgendwie geklärt, aber eben nicht so richtig geklärt, dieser Klassiker nach der Ecke. Die zweite Welle kommt und Philipp Karlock ist es, der dann an der Strafraumgrenze an den Ball kommt, einfach mal sich ein Herz fasst, abzieht und mit links den Ball dann links unten versenkt. schwierig zu halten für den Keeper, weil auch hier sehr viele Leute vor ihm stehen und der Schuss ist auch wirklich gut, das muss man sagen. Dementsprechend mache ich dem Torwart da keinen Vorwurf. Kaiserslautern geht so mit 2:1 in die Halbzeit.
Sehr gut, dass Kadok in der Szene einfach am Ball bleibt und nicht abschaltet, weil die ganzen anderen Spieler des ersten FCKs protestieren in der Situation, schon auf Elfmeter. Und er, der Ball springt zu ihm, er schlägt einen Haken und, wie du gesagt hast, Top-Abschluss. Und ja, einfach sehr entscheidend, dass er in der Situation weitergespielt hat, im Gegensatz zu den meisten anderen.
In der zweiten Halbzeit wurde es dann umso spannender, wie Kaiserslautern mit dieser Führung umgeht, ob sie dem Kieler Druck standhalten können und vielleicht selber nochmal nach vorne was kreieren können. Kiel startet eigentlich sehr gut in der zweiten Halbzeit. Generell natürlich mit mehr Spielanteilen, aber auch nach dem Rückstand, nach dem 2:1 in der zweiten Halbzeit ein guter Spielfluss. Viele kluge Bälle und auch kreierte Chancen. Also sie bleiben auf jeden Fall dran. Lautern sehr defensiv, steht hinten kompakt, sehr tief und lauert halt eben auf mögliche Konter. Aber man muss hier sagen, das ist besser als in den letzten Wochen. Man merkt wirklich, dass Kaiserslautern jetzt nochmal, ja, dass es für sie um alles geht und es eben nicht reicht, hier vielleicht mit einem 2:2 nach Hause zu gehen, sondern sie wirklich die Führung über die Zeit bringen müssen und genauso verteidigen sie das auch. Bernhardsson hat dann noch eine Chance in der 73. Minute, wieder ist es ein Distanzschuss, aber der Kaiserslauterner Torwart Kral hält ihn gut, generell. Julian Kral, ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, eine sehr gute Leistung.
Wirklich sehr, sehr starke Partie. Also vor allem auch zu Beginn der zweiten Halbzeit einfach ein super wichtiger Rückhalt gewesen für Kaiserslautern. Also ich erinnere mich an Kopfball von Arp, den er aus knapp 10 Metern wirklich gut pariert. Dann gab es noch einen weiteren Abschluss von Bernhardsson, den er gut unten rauskratzt. Also ich denke, ja, die Lauterer wissen definitiv, bei wem sie sich zu bedanken haben, dass die Sensation in Kiel gelingen konnte.
Und am Ende können sie sich dann nochmal beim Einwechselspieler Marlon Ritter bedanken, der diesen einen Konter, der dann nochmal kommt, tatsächlich zu Ende bringt und mit einem Tor vollendet. In der 83. Minute ist es eine schöne Hereingabe von Zulinski. Und Marlon Ritter nimmt dann den Ball gut mit und mit seinem zweiten Abschluss schießt er ihn trocken ins linke untere Eck. Hier kann man auch fragen, warum der Zulinski außen überhaupt so frei zur Hereingabe kommt. Allerdings, Kiel hatte vorher sehr offensiv gewechselt und dementsprechend ist das vielleicht so ein bisschen zu erklären. Natürlich, letzten 10 Minuten nochmal alles nach vorne geworfen, die Rückwärtsbewegung vielleicht nicht mehr so da oder auch einfach nicht mehr die Defensivspieler da, um das dann zu verteidigen. Und Kaiserslautern nutzt es tatsächlich aus und geht mit 3:1 in Führung.
Genau, weil du es gerade angesprochen hast. Ich glaube, wirklich 2 Minuten vor dem spielentscheidenden 3:1 wurde Ivicic ausgewechselt. Fridjonsson kam für ihn in die Partie. Und jener Ivicic ist es eben, der auf der linken Seite dann ein Stück weit fehlt. Zeitgleich sind Marlon Ritter und Zulinski beides Einwechslung von Friedhelm Funkel gewesen. Von daher kann man sagen, gutes Trainerhändchen. Und ja, mit dem 3:1 ist der Sack dann auch weitestgehend zu und Lautern schafft es tatsächlich auswärts in Kiel beim Tabellenzweiten 3 Punkte zu holen und somit wirkliche Big Points im Abstiegskampf zu landen.
Da bin ich ja jetzt wirklich einfach gespannt, ob Friedhelm Funkel als Feuerwehrmann das jetzt tatsächlich vielleicht schafft, noch den FCK zu retten, plus das Pokalfinale. Aber auch da werden wir gleich nochmal kurz genauer drauf eingehen, wie das für Kaiserslautern jetzt in der Tabelle sich entwickelt nach dem Sieg, was du auch schon gesagt hast, kann man, glaube ich, jetzt erstmal festhalten. Der Sieg war verdient aufgrund der sehr kämpferischen Leistung und eben enorm wichtig für Kaiserslautern. Kiel verliert erstmal Platz 1, ist trotzdem noch beim Aufstieg gut dabei und hat alles in der eigenen Hand.
Dann würde ich jetzt vorschlagen, dass wir die anderen 6 Partien des Zweitliga-Wochenendes nochmal im Schnelldurchlauf noch einmal kurz durchquatschen. Und ich würde starten mit der Freitagabendpartie zwischen Hertha und Hannover. Ganz kurz und knapp. Es ist nach 13 Minuten Marc-Oliver Kempf, der nach einer Ecke die Herthaner in Führung bringt. Mit dem Halbzeitpfiff gab es dann nochmal eine typische Dardai-Szene, könnte man fast sagen. Wobei ich das in der Form auch selten gesehen habe. Dardai gegen den Youngster Maser, der mit seiner Defensivleistung gar nicht einverstanden war. Und ja, den Jungen dann auf dem Platz auf dem Weg in die Kabine noch mal ein bisschen rund gemacht hat. ja, alles in allem eine kuriose Szene. Und in der 93. Minute, also wirklich später Treffer, kommt 96 dann tatsächlich noch zum Ausgleich. Nach Flanke Halstenberg ist es Leopold, der sich im Rücken von Kämpfen ein Stück weit löst, aber dann aus großer Distanz auch einfach einen wirklich klasse Kopfball setzt und ja, somit das 1:1 herstellt und beide Teams trennen sich somit unentschieden.
Die andere Partie am Freitagabend fand in Hamburg statt. Der FC St. Pauli traf auf Hansa Rostock. Auch hier deutliche Vorzeichen. Aufstieg gegen Abstieg. Zweiter gegen 17. St. Pauli löst die Pflichtaufgabe am Ende, jedoch mit einem, wie man so gut und gerne sagt, dreckigen Sieg. 1:0 gewinnen sie das Spiel. Zur Pause stand es noch 0:0. Und Kapitän Jackson Irvine ist es, der nach rund 60 Minuten das Tor des Tages erzielt und damit St. Pauli wieder an die Tabellenspitze befördert und Rostock bleibt unten drin.
Kommen wir zur letzten Partie, zur letzten Samstagspartie, die uns noch fehlt. Der SC Paderborn hatte die SV Elversberg zu Gast und es war eine wirklich ereignisarme erste Halbzeit. Aber umso furioser ging es in der zweiten Halbzeit zur Sache. Nach 51 Minuten ist es Carlo Sickinger, der die SV Elversberg per Foulelfmeter zur 1:0 in Führung bringt. 3 Minuten später hat Adriano Grimaldi aber die perfekte Antwort aus Paderborner Sicht und köpft den Ball zum 1:1 ins Tor der SVE. Christoph bei dem Gegentor wenig zu machen. Und in der 61. Minute ist es Raphael Obermeier, der mit dem nächsten Strafstoß auf 2:1 stellt für den SCP. Zuvor haut Carlo Sickinger im Zweikampf mit Biblia voll rein und ich muss sagen, selten einen so klaren Elfmeter gesehen, völlig berechtigt. Und ja, den Sack macht in der 75. Minute Conte endgültig zu, der stellt auf 3:1 und somit, ja, zwei Teams, die sich im Mittelfeld der Tabelle bewegen. Paderborn zieht das Spiel auf ihre Seite und kann sich über 3 Punkte freuen, die sie zu Hause behalten.
Springen wir nun schon in den Sonntagmittag. Da standen auch noch 3 Partien auf dem Programm. Eins war der 1. FC Nürnberg gegen den Karlsruher SC. Der KSC gewinnt die Auswärtspartie mit 1:0. Und Matanovic ist es, der per Linksschuss nach 37 Minuten auch hier das dementsprechend Tor des Tages erzielt. Und ja, für Nürnberg ist es die nächste Niederlage, die jetzt wirklich nochmal nach unten schauen müssen. Wir werden uns das gleich angucken beim Abstiegskampf. Und Nürnberg ist wirklich mittlerweile wieder Teil davon, was vor ein paar Wochen gar nicht danach aussah. Und der KSC nach wirklich guter Rückrunde jetzt kann sich zumindest theoretisch noch Hoffnung machen auf den Aufstieg, auch wenn es sehr theoretisch ist, weil es eben wirklich noch ein paar Punkte Abstand sind und davor ja auch noch der HSV lauert. Aber zumindest ist es rechnerisch noch möglich.
Kommen wir nun zur nächsten Partie vom Sonntag, wo der 1. FC Magdeburg den VfL Osnabrück empfing. Magdeburg wollte sich von den Abstiegsrängen ein Stück weit lösen. Osnabrück nochmal alles investieren und etwas näher rankommen ans rettende Ufer. Partie endet unentschieden, hilft keinem so wirklich weiter. Und wirklich erwähnenswert sind dort eigentlich nur die 5 Minuten vor der Halbzeit, wo es 2 Elfmeter gab. Zuerst für den 1. FC Magdeburg, nachdem Thalhammer Teixeira getroffen hat im Strafraum, gab es zuerst keinen Strafstoß, doch nach Eingriff des Videobeweis gab es dann doch Elfmeter und der gefaulte Brian Teixeira trat selbst an, verwandelte zum 1:0. 2 Minuten später gab es dann auf der anderen Seite Elfmeter. Daniel Ifaldi trifft Kleinhansel am Fuß. Schiedsrichter Braun entscheidet auf Strafstoß. Gnase lässt sich die Chance nicht nehmen, stellt mit dem Halbzeitpfiff das 1:1 her und dabei sollte es auch bleiben. Wie gesagt, ein Punkt, der keinem so wirklich weiterhilft, aber ein im Endeffekt gerechtes Unentschieden.
Das letzte Spiel dieses 31. Spieltags fand dann noch in Wiesbaden statt. Der SV Wehen traf auf die Spielvereinigung Greuther Fürth und für die Wiesbadener war es ein sehr wichtiges Spiel. Jedoch endete es sehr unglücklich, denn nach 2:0 Führung bereits nach 20 Minuten muss man am Ende noch eine Niederlage hinnehmen. Bereits zur Halbzeit drehte Fürth die Partie und führte 3:2. Wien konnte zwar nochmal ausgleichen per Elfmeter in der 72. Jedoch kamen die Fürther auch hier nochmal zurück und legten in der 84. und in der 96. Minute nochmal zwei Treffer nach. Kapitän Holgota erzielte insgesamt zwei Tore und führte damit seine Fürther zu einem 5:3 Auswärtssieg, der für sie nicht so ins Gewicht fällt. Sie sind im gesicherten Mittelfeld, vielleicht können sie noch nach oben was gut machen. Jedoch für Wien ist diese Niederlage sehr, sehr bitter. Der Kicker titelte Abstiegskampf-Drama in Wiesbaden. Ich glaube, das trifft es ganz gut auf den Punkt, denn nach der 2:0-Führung hatte man sich sicher mehr versprochen. Und durch die Niederlage rutscht man ab auf den Relegationsplatz 16 und steht damit schlechter da als vor dem Spieltag.
Dann lass uns doch direkt in den Abstiegskampf übergehen, wenn wir schon bei Wien-Wiesbaden sind.
Genau, und hier würde ich sagen, gehen wir mal einfach chronologisch ein bisschen die Tabelle durch und gucken, wie es aussieht für die einzelnen Clubs und gucken vor allem auch so ein bisschen, wie es aussieht für die Clubs im Hinblick auf die nächsten drei Spiele. Denn tatsächlich ist die komplette untere Tabellenhälfte der zweiten Liga noch in Abstiegsgefahr oder zumindest ist es realistisch möglich, dass sie noch absteigen. Ich glaube, den 10. SV Elversberg können wir hier rauslassen. Sie haben 8 Punkte Vorsprung bei noch 3 ausstehenden Partien auf den Relegationsrang. Dementsprechend wird das für sie keine Gefahr mehr sein, noch mal unten reinzurutschen. Aber ab Platz 11 ist es zumindest noch einigermaßen denkbar oder machbar, dass es vielleicht noch passieren könnte mit einem Relegationsplatz oder auch direkt einem Abstiegsplatz. Tabellenelfter ist der 1. FC Magdeburg mit 37 Punkten, einem relativ guten Torverhältnis, -4. Jetzt den Punkt nochmal geholt gegen Osnabrück. Ich glaube, wir sind uns einig, wie Schalke ja auch, sind auch mit 37 Punkten direkt dahinter, 12. Dass es für diese beiden Clubs nicht mehr nach ganz unten geht, oder?
Also aus Schalker Sicht hoffe ich das natürlich sehr, sehr stark. Aber ich glaube auch, der 1. FC Magdeburg dürfte nicht mehr reinrutschen. Man hat nächsten Samstag das Topspiel in Kaiserslautern und kann da natürlich richtige Big Points landen. Aber alles in allem glaube ich auch, dass sowohl Magdeburg als auch Schalke, Schalke spielt noch sowohl gegen Osnabrück als auch Rostock. Das sind Platz 18 und 17 der Tabelle. Da wird man noch irgendwas holen oder holen müssen. Und ich denke, dass für beide Teams der Klassenerhalt gesichert sein sollte.
Wie siehst du das für den 1. FC Nürnberg? Die sind 13. jetzt nochmal abgerutscht durch ihre Niederlage. Auch 37 Punkte, fast die schlechteste Tordifferenz allerdings da unten, -19. Und vor allem spricht der Trend gegen sie. Die letzten Spiele alle verloren und irgendwie wirkte das nicht mehr so ganz stabil. Eigentlich war man sicher am Mittelfeld, hatte eine gute Hinrunde gespielt mit vielen guten Spielen und jetzt die letzten Wochen so ein bisschen schleifen lassen. Siehst du die nochmal unten reinrutschen?
Du sprichst das an. Ich glaube, Nürnberg, wenn du mich vor ein paar Wochen gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Dafür war ich zu sehr überzeugt von den Nürnberger Auftritten und es sind auch immer mal wieder Punkte vom Laster gefallen. Aber ja, obwohl man jetzt punktgleich mit Schalke und Magdeburg ist, hat man das deutlich schlechtere Torverhältnis. Und das Restprogramm ist auch nicht das allerleichteste. Nächste Woche ist man zu Gast in Düsseldorf. Da haben wir am Samstag auch gesehen, die können einen halbwegs vernünftigen Ball spielen. Sicherlich keine leichte Aufgabe. Dann wahrscheinlich das All-or-Nothing-Spiel gegen Elversberg zu Hause am vorletzten Spieltag. Weil am letzten Spieltag ist man auch zu Gast beim HSV. Vielleicht geht es für die auch noch um was und von daher...
Mit das schwerste Restprogramm auf jeden Fall für den Club.
Ich hoffe...
Und dementsprechend hast du recht, gegen Elversberg eine sehr wegweisende Partie für Nürnberg.
Ich hoffe natürlich aus Fanfreundschaftssicht, dass der Club da nicht nochmal unbedingt reinrutscht. Ich halte es auch nicht für allzu realistisch, aber man sollte sich auf jeden Fall nicht zu sicher sein. Dafür sind die Gegner, die noch kommen, zu gut und die Tordifferenz ist auch definitiv... nicht die beste.
Weiter geht's auf Rang 14. Eintracht Braunschweig war schon vor dem Spieltag 14. Bleibt es auch, trotz der 0:4-Niederlage gegen den HSV. Sie haben nur 2 Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang, also Braunschweig mit 34 Punkten. Eine sehr mittelmäßige, also für die Tabellenregion mittelmäßige Tordifferenz von -12. Für mich sind die Braunschweiger irgendwie ein Kandidat, der nicht absteigt, weil... Die waren schon so totgesagt in der Hinrunde. Ich erinnere mich, wie sie 5 Punkte hatten, Trainer entlassen haben Und irgendwie man dachte, okay, die steigen ganz sicher ab mit irgendwie sehr wenigen Punkten und die haben sich jetzt echt hochgearbeitet, eine gute Rückrunde gespielt, viele, viele gute Spiele gehabt und stehen ja jetzt nicht umsonst über dem Strich. Und irgendwie glaube ich, trotz jetzt der 0-4-Niederlage gegen Hamburg, die man auch mal oder die auch mal passieren kann, Hamburg ist ja wirklich kein schlechter Verein eigentlich, denke ich, dass Braunschweig, auch wenn es nur 2 Punkte sind, auf den Relegationsrang nicht absteigen wird.
Ich sehe es ähnlich. Also ich weiß gar nicht, wie es jetzt nach dem Spiel gegen den HSV ist, aber ich meine, vor der Partie stellte Braunschweig sogar noch die beste Defensive der Rückrunde und man war nach der Hinrunde oder während der Hinrunde auf einer, ja, auf Augenhöhe mit dem VfL Osnabrück und man hat sich da echt stark rausgearbeitet. Hinzu kommt ein nicht allzu schweres Restprogramm. Man ist nächstes Wochenende zu Gast in Fürth. Danach ein super wichtiges Heimspiel gegen Wien-Wiesbaden und am letzten Spieltag ist man auf dem Betzenberg zu Gast.
Also das wird heiß, das wird hitzig.
Alles Duelle gegen Teams, die entweder auch noch mit unten drin stecken und...
Stell dir das mal vor, letzter Spieltag, Kaiserslautern, Braunschweig, für beide geht's um was, auf dem Betzenberg, das kann krachen.
Es kann definitiv krachen, ich glaube aber eben aufgrund des Restprogramms, dass Braunschweig sich wahrscheinlich vorher schon gerettet haben wird. Und von daher bin ich mir relativ sicher, dass die Eintracht die Klasse halten wird.
Tabellen 15. ist eben der angesprochene FCK. Durch den Sieg um 2 Plätze hochgearbeitet, von Rang 17 auf 15, 33 Punkte. Minus 11 ist die Tordifferenz. Eigentlich sprach alles gegen sie die letzten Wochen. Aber jetzt mit diesem Statement-Sieg in Kiel ist vielleicht doch wieder alles möglich. Und wie sieht da bei denen das Restprogramm aus?
Bei Kaiserslautern ist es ähnlich wie bei Braunschweig. Wir haben ja gesagt, die beiden spielen gegeneinander. Von daher, das ist das Showdown-Spiel am letzten Spieltag. Und ansonsten noch Heimspiel gegen Magdeburg und Auswärtsspiel in Berlin. Beides Teams, für die es jetzt nicht mehr wirklich um was geht. Von daher könnte ich mir da vorstellen, fallen vielleicht ähnlich wie bei Kiel jetzt am Wochenende auch nochmal ein paar Punkte vom Laster. Aber es ist natürlich eine bedrohliche Situation. 1 Punkt vor dem Relegationsrang, 2 vor dem direkten Abstiegsplatz. Ich glaube, da darf man sich auf keinen Fall zu sicher sein. Ist sich sicherlich auch keiner. Ich glaube, Friedhelm Funkel und sein Team wissen die Lage schon gut einzuschätzen. Aber ja, eigentlich möchte man wahrscheinlich als Fan des FCKs euphorisch aufs Pokalfinale blicken, aber muss sich erstmal mit existenziellen Fragen im Abstiegskampf rumschlagen, weil das wird noch ein richtig heißer Tanz in den nächsten Wochen.
Nun kommen wir in die ganz heikle Tabellenregion, nämlich auf den Relegationsrang 16 zu sprechen. Dort steht jetzt, wie eben ja auch schon angesprochen, der SVW in Wiesbaden eben durch die Niederlage gegen Fürth. Ist man da jetzt so ein bisschen abgerutscht nochmal, auch bei denen die Tendenz in den letzten Wochen eher negativ. Die waren ja auch schon relativ im Mittelfeld anzufinden und sind jetzt nochmal echt unten reingerutscht. Haben 32 Punkte, auch eine Tordifferenz von minus 11. Und bei denen sieht das Restprogramm, naja, relativ schwer aus. Man hat noch die Spiele gegen Kiel und gegen St. Pauli, zwar beide zu Hause, aber gegen eben die Top 2 der Liga. Dazu das eben angesprochene, sehr wichtige Duell in Braunschweig. Also da könnte es nochmal echt, echt eng werden.
Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass die Niederlage gegen Fürth dieses Wochenende ein Knackpunkt gewesen sein könnte. Also du hast es gerade gesagt, entweder spielt man noch gegen Teams, die einfach einen super Fußball spielen oder die genauso mit unten drin stecken und ums Überleben kämpfen und dann auch noch auswärts bei den Braunschweigern. Von daher, ja, es sieht nicht allzu rosig aus mit der Niederlage gegen Fürth für die Jungs aus Wiesbaden. Und wir springen auf Rang 17, da wo sich aktuell noch Hansa Rostock befindet. Nach dem 31. Spieltag mit genau 31 Punkten, 1 Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz, 2 aufs rettende Ufer. Dort ist das Restprogramm nicht allzu schwer. 2 Heimspiele gegen Teams aus dem Mittelfeld, gegen Karlsruhe und gegen Paderborn. Und dann ist man in 2 Wochen zu Gast auf Schalke. Natürlich nochmal ein Duell gegen einen direkten Konkurrenten.
Ich glaube, Rostock muss über die Heimspiele kommen. Die sind eh, wenn dann vor allem heimstark und gegen Karlsruhe und Paderborn, wo es denn ja vermutlich, gut, Karlsruhe kann ja noch was erreichen, aber eher 2 Teams sind, für die es jetzt nicht mehr um so viel geht, da muss man nochmal alles reinhauen und irgendwie probieren, zumindest vielleicht 4 Punkte aus den Heimspielen zu holen und hoffen, dass das irgendwie reicht. Und wer weiß, was auf Schalke noch möglich ist, aber ich glaube, die müssen vor allem über die Heimspiele kommen.
Für Osnabrück ist der Zug abgefahren, oder?
Ich denke schon, man hätte heute in Magdeburg gewinnen müssen, damit man es wirklich nochmal spannend gemacht hätte. Also jetzt sind es 7 Punkte Rückstand auf den Relegationsrang, 8 Punkte Rückstand auf Tabellenplatz 15. Und mit einem Sieg hätte man heute nochmal vielleicht ein bisschen Feuer entfachen können. Also dann wären es nur noch 5 Punkte Rückstand auf dem Relegationsrang gewesen. Das wäre vielleicht noch irgendwie drin gewesen. Aber 7 in 3 Spielen halte ich für nicht machbar.
Man spielt noch zu Hause, nächstes Wochenende gegen den S04. Dann muss man zu Gast zum Tabellenführer aus St. Pauli. Und am letzten Spieltag kommt die Hertha nochmal. Ich sehe es ähnlich wie du. Schlechteste Defensive der Liga. Ich meine die zweitschwächste Offensive. Ich glaube, Osnabrück, auch wenn sie sich nochmal aufbäumen in den letzten Wochen und doch immer mal wieder Punkte sammeln, ja, wird am Ende zu Recht zurück in die dritte Liga absteigen.
Dementsprechend kannst du ja gleich mal sagen, was dein Call jetzt ist. Welche beiden Teams steigen direkt ab? Wer muss in die Relegation? Ich würde einmal anfangen. Ich sehe es tatsächlich ähnlich, wie die Tabelle momentan aussieht. Für mich geht Osnabrück runter. Das haben wir gerade schon festgehalten. Ist, denke ich, kein so überraschender Call. Und für mich geht Wiesbaden noch direkt runter. Aufgrund eben dieses sehr schwierigen Restprogramms. Und eben auch dem Eindruck der letzten Wochen. Und Hansa Rostock spielt für mich die Relegation. Auch wenn die auch jetzt in den letzten Wochen nicht so einen guten Eindruck gemacht haben. Aber irgendwie, das Restprogramm ist ein Tuck einfacher. Es ist ein Punkt. Und ich könnte mir vorstellen, dass die in ihren 2 Heimspielen nochmal irgendwie Punkte holen. Dass es zumindest für Platz 16 reicht. Und Kaiserslautern hält mit Friedhelm Funkel, sag ich, die Klasse. Und Braunschweig auch. Und Nürnberg, Schalke, Magdeburg sollten es, denke ich, eh schaffen.
Ich gehe mit der Einschätzung zu 100% mit. Aufgrund des Restprogramms habe ich auch Wiesbaden als direkten Absteiger. Osnabrück haben wir gesagt, da wird nicht mehr viel zu machen sein. Und Hansa Rostock, denke ich, muss am Ende in die Relegation.
Na, dann passt das ja. Und wir können uns nochmal abschließend dem Aufstiegskampf widmen.
Dann starten wir mit den Karlsruhern auf Platz 5. Du hast es gerade noch angesprochen. Rechnerisch ist noch alles möglich. Aber ich persönlich glaube, das können wir kurz halten, das Thema. Der KSC wird mit 7 Punkten Rückstand auf Platz 3 wahrscheinlich nicht mehr aktiv ins Aufstiegsrennen eingreifen können.
Sehe ich ähnlich. Ich glaube, da müssen wir uns das Restprogramm jetzt auch nicht nochmal so genau anschauen. Die werden das nicht mehr schaffen. Jetzt wird es dann aber auch schon spannender. Der HSV auf Rang 4 hat aber weiterhin 4 Punkte Rückstand auf Tabellenplatz 3. Trotz des Sieges jetzt und des Unentschiedens von Düsseldorf 4 Punkte Rückstand auf Rang 3. Es könnte sein, dass der HSV es wieder nicht schafft, aufzusteigen. Das Restprogramm des HSV sieht dann auch nochmal folgendermaßen aus. Man hat jetzt nächste Woche nochmal das Stadtderby gegen St. Pauli, Freitag 18:30 Uhr. Ich glaube, das wird nochmal eine sehr intensive und spannende Partie. Wenn der HSV noch irgendwas machen will, dann müssen sie dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen. Danach spielt man noch in Paderborn und zu Hause gegen Nürnberg. Das könnten dann auch nochmal Siege werden. Aber die alles entscheidende Partie ist jetzt am Freitag gegen St. Pauli. Da musst du einen Dreier holen, um irgendwie nochmal einzugreifen.
Zum einen das und zum anderen ist in dem Spiel aber natürlich auch entscheidend für den HSV, dass sie es im eigenen Stadion verhindern wollen, dass der Stadtrivale dort die Aufstiegsparty feiert. Weil sollte St. Pauli die 3 Punkte eintüten, haben sie den Aufstieg sicher und ich glaube, das sollte Anreiz genug sein für den HSV, nochmal alles reinzulegen und eben nochmal vielleicht auf Düsseldorf zu verkürzen. Die stehen nämlich 4 Punkte davor, konnten nicht nochmal richtig auf Kiel aufschließen mit dem Unentschieden gegen Schalke, halten aber, und deshalb war der Punkt nicht unwichtig, würde ich sagen, mit 4 Punkten doch nochmal etwas Distanz zum HSV. Da ist das Restprogramm, dass man noch zu Hause gegen Nürnberg spielt, dann auswärts in Kiel und dann nochmal am letzten Spieltag zu Hause gegen Magdeburg. Alles Kiel ausgenommen, sollten für ein Team, was Aufstiegsambitionen hat, machbar sein. Kiel wird man sich sicherlich beweisen müssen, aber wie eben gesagt, man hat halt 4 Punkte vor, von daher man kann sich auch noch einen Ausrutscher theoretisch erlauben, um den Relegationsplatz zu halten. Ich persönlich glaube, in Richtung des direkten Aufstiegs ist auch für Düsseldorf nicht mehr viel zu machen.
Andererseits hat man natürlich mit dem Duell in Kiel nochmal wirklich die, ja, die Chance aufzuschließen mit einem Sieg auf 2 Punkte. Kiel, wie du sagst, momentan 5 Punkte vor, spielt jetzt in Wiesbaden, wo es quasi für beide nochmal um alles geht, haben dann das Spiel zu Hause gegen Düsseldorf und dann in Hannover. Ist jetzt auch nicht das allerleichtste Restprogramm. Und dementsprechend würde ich die Fortuna da noch nicht komplett abschreiben, wenn sie in Kiel einen Sieg holen und Kiel sich nochmal so einen Patzer erlaubt wie jetzt gegen Kaiserslautern. Dann ist da für Düsseldorf immer noch der direkte Aufstieg drin. Aber wie natürlich, wie du sagst, es ist eher unwahrscheinlich. Ganz oben thront jetzt wieder der FC St. Pauli. Durch den Sieg haben sie sich die Tabellenführung zurückgeholt, die sie ja auch schon sehr lange inne hatten und nur am letzten Spieltag jetzt dann aber auch nur für einen Spieltag eingebüßt hatten. Und ich glaube, da sind wir beide uns auch sicher, die werden das machen. Das sind 7 Punkte auf Rang 3 in 3 Spielen. Die werden das irgendwie machen. Natürlich spielt man jetzt in Hamburg, aber dann zu Hause gegen Osnabrück und in Wiesbaden. Da wird wohl irgendwie noch ein Sieg drin sein. Und das reicht ja schon, um aufzusteigen.
St. Pauli hat über so lange Zeit in dieser Saison die Tabellenspitze inne gehabt. Und deshalb, ich glaube auch nicht, dass sie sich das noch nehmen lassen. Es ist auch, muss man sagen, es wäre ein absolut verdienter Aufstieg. Sie spielen den besten Fußball der Liga. Und ja, um dann gleich zu unseren Tipps überzugehen, ich gehe auch fest davon aus, dass St. Pauli als Meister die zweite Liga diese Saison beenden wird und nächstes Jahr erstklassig spielen wird. Holstein Kiel sehe ich auch trotz des direkten Duells gegen Düsseldorf auf dem direkten zweiten Rang. Und ja, ich befürchte leider, dass es für den HSV wieder nicht reicht und man wahrscheinlich nicht mehr an Düsseldorf rankommen wird, selbst wenn die ihr Spiel gegen Kiel verlieren. Glaube ich, lassen sie sich das aufgrund ihrer aktuellen Form einfach nicht mehr nehmen und werden zumindest den Relegationsplatz eintüten und dann, ja, Ende Mai gegen den 16. aus der Bundesliga darum kämpfen, nächstes Jahr erstklassig spielen zu dürfen.
Ich glaube, dann gehe ich einfach mal mit einer gewagten These. Ich bin bei dir, Pauli und Kiel gehen direkt hoch. Wer als Meister? Vermutlich Pauli, würde ich auch sagen, aber es spielt ja letztendlich auch keine Rolle. Ich sage jetzt aber einfach mal, der HSV wird es noch packen mit dem dritten Platz. Irgendwie haben sie mir jetzt beim 14. in Braunschweig ein gutes Gefühl gegeben. Düsseldorf hat natürlich letztes Mal gut gespielt, aber hat mich jetzt auf Schalke auch nicht so überzeugt. Ich könnte mir vorstellen, dass sie in Kiel verlieren. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie in den anderen 2 Partien nochmal irgendwie wie jetzt auf Schalke einen Unentschieden nur holen. Natürlich zu Hause gegen Nürnberg, zu Hause gegen Magdeburg sieht es eigentlich nach einer sicheren Sache aus, aber man weiß nie und gerade wenn man vielleicht nervös wird, weil es um alles geht, könnte ich mir das irgendwie vorstellen und ich gehe jetzt einfach mal damit, dass der HSV noch den dritten Platz holt, auch wenn es eine sehr gewagte These ist.
Sicherlich, es bleibt ein spannendes Thema, der HSV und das Aufstiegsrennen, selbst wenn deine Prognose zutreffen sollte, bedeutet Platz 3 ja noch nicht den direkten Aufstieg. Und ja, man wird sich wie in den beiden vorherigen Jahren wieder in der Relegation, müsste man sich wieder messen. Wir lassen uns überraschen. Dann haben wir's und sind soweit durch, würde ich sagen, mit dem 31. Spieltag der zweiten Bundesliga.
Genau, und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Denn in 2 Wochen, am 33. Spieltag, werden wir nochmal im Stadion vor Ort sein auf Schalke gegen Rostock und anlässlich dessen dann nochmal einen Podcast aufnehmen und werden dann vermutlich nochmal um ein paar Erkenntnisse schlauer sein.
Was Auf- und Abstiegskampf angeht, und ich denke, ich kann für uns beide sprechen, wenn ich sage, dass uns unsere erste Folge wirklich Spaß gemacht hat.
Yes.
Ich hoffe, das gilt für euch auch und dann würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen wieder bei einer neuen Folge Holding 2, der Zweitliga-Podcast.
Ciao.
Das war Holding 2, der Zweitliga-Podcast mit Pavo Gundlach und Justus Mühlhausen. Audioproduktion Erik Baumgartner.
Samstagmittag vom Spiel. Wir müssen ja was essen. Wir kochen uns Nudeln und Justus fragt mich, schläfst du? Ich gucke ihn verwirrt an, ich weiß halt nicht, was er meint. Er fragt nochmal, schläfst du? Auf einmal holt er eine Nudelpackung aus der Schublade und sagt, nein, ich penne und zeigt mit dem Finger auf die Nudelsorte. Astrein.
Astrein.